So.
Einen wunderschönen guten Abend. Wir dachten, der Countdown hat nicht ganz auf 7 gepasst, und um euch nicht warten zu lassen. Schön, dass ihr da seid. Und wir zusammen weitermachen können in unserem Podcast Glaubt kein Schwein. Heute mit der Frage, Christian, allein zu Haus? Geht das Glauben nicht auch einfach zwischen mir und Gott, ohne andere? Wie ist das? Gerade vor dem Hintergrund Corona, wo vieles nur alleine ging. Wir wollen uns diese Frage stellen. Schön, dass ihr dabei seid. Wir freuen uns auf die Zeit gleich mit euch. Mhm. Bis gleich.
Und dass du dich nicht wunderst, dass wir hier nur zu zweit sind. Ich hatte das ja beim letzten Mal angekündigt, dass wir einen Gast dabei haben würden, und das ist leider nicht so gelaufen. Aber lass mich vorher noch was sagen. Ich bin dankbar dafür, dass letztes Mal uns Leute geholfen haben, wenn die technischen Sachen nicht so gelaufen ist. Wir haben mit dem Ton gekämpft. Mhm. Und von daher.
Hoffentlich diesmal besser.
Ja.
Sagt's uns, wenn nicht.
Ja. Also, genau. Schreibt es gerne rein, wenn irgendwas ist. Uns hilft auch ein Daumen hoch, wenn es gut ist. Also, wenn ihr uns verstehen könnt oder wenn irgendwas schwierig ist. Ich weiß, Leute haben uns letztes Mal geholfen, einfach eine Rückmeldung gegeben, und das war wirklich sehr hilfreich. Von daher, aber lass mich nochmal zurückkommen zu uns, dass wir heute nur zu zweit sind. Mhm. Wir haben nämlich wirklich einen sehr interessanten Gast, und ich will das kurz spoilern, weil Tobias Ein wird nächstes Mal dabei sein. Lass mich nochmal kurz, am 13.12., mhm. also am 13. Dezember,
in zwei Wochen.
Und Tobias verfolge ich in seinem Online-Kanal schon ein bisschen länger, und das Spannende bei ihm ist, viele Jahre ist er bei den Zeugen Jehovas gewesen und ist dann ausgestiegen. Er war vorher richtig auf höheren Ebenen bei denen verantwortlich. Bethel ist die Zentrale der Zeugen Jehovas. Dort war er Mitarbeiter und dann auch als Ältester in Gemeinde und so weiter. Und ich finde das sehr spannend zu verstehen. Also, wie und warum wird man Zeuge Jehova, und gleichzeitig auch, warum hat er die Zeugen Jehovas verlassen, auch ein Stück zu verstehen. Ich weiß nicht, ob das bei dir schon gewesen ist oder bei euch schon mal gewesen ist, dass Leute geklingelt haben, oder manchmal sieht man sie auch am Bahnhof mit ihren Trolleys dort stehen, mhm. und dann die
Neuerdings, glaube ich, sogar iPad. Ich glaube, jetzt gesehen, iPad ist, glaube ich, jetzt neuerdings ist dabei, ja.
Okay, auf jeden Fall. Das wird es auf jeden Fall wert sein. Und vor allen Dingen, wenn du denkst, ah, da habe ich Fragen zu diesem Themenkomplex, kannst du auch jetzt schon in den Chat reinschreiben, und wir werden das mitnehmen. Und beim nächsten Mal, das lohnt sich wirklich. Also mir hat das ein oder andere Video hat mir richtig weitergeholfen. Von daher, wenn du dabei sein kannst und willst und schon mal was sagst, dann ist das super. Also deshalb heute nur wir zusammen und nicht mit Tobias dabei. Aber ich will mit einer Tradition nicht brechen. Wir haben heute zwei verschiedene Sachen. Mhm. Ich bin's eben eher
traditionell.
Ganz genau. Und du hast dir eine neue Version rausgesucht.
Ich hatte heute nicht so auf beziehungsweise auf Koffein Lust. Von daher dachte ich, okay, sind wir bei Ananas Minze.
Okay.
Aber wir schauen mal.
Also wenn du,
cheers.
Ja, wenn du mir erlaubst, darf man das? Dich bitten, das zu probieren?
Ach so, ob du das probieren willst? Mhm. Ja, klar.
Das ist hoffentlich für unsere Zuschauer nicht zu eklig.
Ich glaube, bei Vater und Sohn kann man das gut ab.
Ananas, Minze, Tiki. Okay.
Ja. Ich dachte, für dich vielleicht ein Stück zu süß tropisch.
Das ist ganz schön intensiv.
Ja, das Minze finde ich aber gut.
Okay.
Das balanciert die Ananas, naja.
Ja.
Also, langsam brauchen wir echt ein Sponsoring, wenn wir hier so lange über Getränke reden.
Ja.
Genau, aber nur kurz vielleicht, warum wir diesen Podcast dazwischen schieben quasi. Wir wollten einfach nicht zu lange die Pause werden lassen. Von daher Gab es noch ein Thema, was uns ziemlich auf dem Herzen lag, oder?
Ganz genau. Und ich will das auch nicht, dass das falsch verstanden wird, dass wir das nur auf Corona reduzieren, weil das ist nicht nur eine Corona-Sache, glaube ich wenigstens, sondern es ist ganz grundsätzlich eine Frage, wie ist das mit Christsein, wie ist das mit Gemeinde und kann ich das alleine, brauche ich dafür die anderen, wie ist das angelegt? Und da, ja, natürlich hat Corona auch das ein oder andere verändert. Ich weiß nicht, was du gedacht hast oder wir haben da viel drüber diskutiert, oder?
Ja, ich glaube, am Anfang war so ein bisschen die Hoffnung, das geht alles wieder vorbei. Ja. Also ein bisschen am Anfang der Gedanke, okay, ist jetzt mal komisch für ein paar Monate und dann ist auch irgendwann wieder vorbei. Vielleicht hält das auch mehr als ein paar Monate an, damit war man auch noch okay. Aber ich glaube insgesamt, auch was man so an Literatur gelesen hat währenddessen, die Meinung war immer, irgendwann kommen die Leute wieder gerne in die Gemeinde und sagen, oh, es war jetzt so lange, wie bei allen anderen Sachen auch man gedacht hat, bei Konzerten, das hast du heute erzählt gerade, dass jetzt Stefanie Heinzmann, glaube ich, die Konzerte abgesagt hat, weil sie sagt, niemand kommt.
Ja, lass mich das kurz erzählen. Ich kenne nicht so viele Leute, eine Kabarettistin, Sissi Perlinger. Ich kenne sie auch nicht so gut, aber ich bin über ihren Abschied im Grunde genommen gestolpert, weil sie gesagt hat, die Leute kommen nicht mehr in die Kleinkunsttheater und für mich ist das ein Punkt, einfach zu sagen, jetzt mache ich Schluss und geh weg, geh in Rente.
Ja, und genau das, oder nicht genau das, aber ein bisschen so hat es sich tatsächlich bei Gemeinde entwickelt. Die Leute sind nach Corona, ich weiß nicht, ob das schon fast ein politisches Statement ist, zu sagen nach Corona oder ob das irgendwie ein, aber auf jeden Fall jetzt, wo die Lockdowns und all diese großen einschneidenden Dinge von Corona nicht mehr sind, ist spannend, dass jetzt die ersten Umfragen durchgeführt werden. Tatsächlich sind es Umfragen, ich zeige sie euch, dass ihr mitgucken könnt. Es sind keine Umfragen in Deutschland, meistens sind die in Amerika ein bisschen schneller, die haben ein bisschen mehr Geld, ein bisschen mehr Größe. Können sich sowas leisten. Aber was ich spannend fand, ist, dass rumgefragt wurde in großen Gemeinden, wie jetzt wieder das ist, sind die Leute wieder zurückgekommen, bleiben sie online, wie ist das, sind sie überhaupt noch da? Und ihr habt hier mal die Statistiken. Sie haben das ein bisschen nach, wenn du dich mit Generationenforschung auskennst, weißt du, Boomers ist so deine Generation, der geburtenstarken Jahrgänge nach dem Krieg. Gen X, ich muss gerade überlegen, ob ich das noch gerade bin. Auf jeden Fall ist es das danach zwischen denen und jetzt Millennials, die 2000 ungefähr geboren, da ist das auch ein bisschen zusammenlaufend. Aber was spannend war, ist zu sehen hier 16%, also grob mal überschlagen, jeder ungefähr Sechste sagt von sich, generationenübergreifend, dass er aufgehört hat, zur Gemeinde zu gehen. Dass er aufgehört hat, irgendwie da praktisch sich aufzumachen, um mit irgendwelchen Leuten zusammen da Glaubensdinge zusammenzuleben. Und das Spannende fand ich, dass man hier auf der rechten Seite sieht, dass es vor allem die Boomers, also vor allem die älteren Leute sind, wo man eigentlich gedacht hätte, so ein großes Online-Thema und so, das ist was für junge Leute. Tatsächlich sind die es. Die sind jetzt nicht unbedingt online dann dabei, sieht man später dann noch. Aber dass viele von denen gesagt haben, das geht doch auch irgendwie ohne. Und dass das jetzt tatsächlich ein Trend ist, wo ich ein bisschen drüber nachgedacht habe, ein bisschen gelesen habe und dachte, es ist, glaube ich, kein neuer Trend. Corona hat ihn aber, glaube ich, verstärkt. Corona hat auf der einen Seite Gewohnheiten sterben lassen, die es vorher vielleicht noch gab. So, ich gehe in die Gemeinde, Sonntag ist einfach Gemeindetag. Plötzlich hattest du ein Jahr von, Sonntag kann ich auch vieles andere machen.
Ja.
Ich mache einen Stream an, währenddessen brunche ich noch mit Leuten und dann gehe ich wieder. Und also es hat viel mit solchen Traditionen gebrochen, wo vielleicht auch nicht immer das ganze Herz hinter war. Ich sag mal, die Austritte aus Landeskirchen sind ja schon länger da, aber die sind jetzt tatsächlich, ich habe mal nachgeguckt, noch drastischer geworden. Und das ist, glaube ich, an diesen Stellen einfach dazu geführt hat, dass Leute überlegt haben, muss das eigentlich? Und dass diese grundlegende Frage, die wir, und deswegen war es uns so wichtig, dass da eine grundlegende Frage, glaube ich, hintersteht und nicht eine Corona-Frage, wo wir in anderthalb Jahren, wo sich das automatisch irgendwie wieder verändert.
Und also mein Eindruck ist, es gibt im Grunde genommen zwei Fraktionen dabei, vielleicht gibt es noch mehr, aber gibt es noch zwei Fraktionen dabei, die einen sind beschäftigt mit, sagen wir, neben dem Gottesdienst oder neben dem Gemeindebesuch gibt es noch diverse andere Aktivitäten auch. Sport, Familientreffen, irgendwelche Urlaubssachen und so weiter und so weiter. Dass ganz viel in Konkurrenz zu Corona, zu Gemeindeveranstaltungen, zu körperlichen, leibhaftigen Treffen ganz genau getreten sind. Das andere ist auch, dass ich interessanterweise, und das ist etwas, was mir lange nicht so intensiv vorgekommen ist, wie es jetzt gerade ist, dass es auch, dass Leute auch angefangen haben zu argumentieren. Also ich habe solche Argumente gehört wie, ja, aber Jesus ist doch auch ohne Gemeinde unterwegs gewesen. Oder braucht es wirklich, ich gehöre doch zur globalen Kirche oder zur globalen Christenheit. Ist es dann wirklich so notwendig, dass ich in eine lokale Gemeinde gehe? Ich gehöre doch auch irgendwie dazu. Ja. Und eben das Internet-Argument, dass Leute gesagt haben, ja, aber ich gehe doch durch den Stream.
Das ist Gemeinde.
Das ist Gemeinde und ich gehe doch in Gemeinde und so.
Hat ja auch irgendwie was.
Ja. Und ich war ein bisschen überrascht, dass selbst, also richtig Leute, die tief mit unserer Gemeinde verbunden sind, dann schon auch gesagt haben, hier als dann Gottesdienste nach der Pandemie oder nach den Restriktionen wieder losging und dann vermehrt möglich war, mich dann wieder aus dem Haus zu bewegen und wieder dann in den Gottesdienst und dann war sowieso eine Hürde, in eine Gruppe zu gehen, wieder mehr Leute um sich zu haben. Und das andere ist auch einfach in Bewegung zu kommen. Das ist schon
eine Bequemlichkeit in der
Ja, das war schon echt eine Hürde.
Und ich glaube, das ist eine berechtigte Frage. So der Gedanke von, geht Glauben nicht auch bequemer? Also muss es so viel sein? Und da werden wir nachher noch drauf kommen. Übrigens, uns macht das sehr viel Spaß mit euch praktisch. Oder wir machen das als Livestream, weil wir gerne mit euch zusammen auch in Gespräche kommen. Ich weiß, das braucht manchmal, da muss man sich dran gewöhnen. Aber wenn du schon das, weiß nicht, zweite, dritte, vierte Mal dabei bist, schreib gerne mit in den Kommentaren. Ich lese das hier, wir lesen das nebenbei. Wir gehen gerne darauf ein. Wir konzipieren auch unsere Podcasts so, dass wir an manchen Stellen einfach kurzen Umweg gehen können, wenn ihr da mit reingrätscht. Von daher schreibt gerne auch mal, wie ihr da gerade das wahrnehmt.
Und weil du gerade beim Werbeblock bist, liken hilft immer. Und abonnieren hilft immer. Von daher, das ist irgendwie, wir beeinflussen damit den Algorithmus bei YouTube irgendwie geheimnisvoll. Und von daher macht das Sinn.
So merkt YouTube, ob das gut ist oder nicht gut ist oder ob es Leute interessiert. Und dann
ganz schmeißt
es das weiter vor. Ja, aber ich sag mal, wir haben jetzt viele Fragen aufgeworfen und viel den Ist-Zustand quasi beschrieben. Wieder, wir sind jetzt Pastoren, die natürlich aus einer bestimmten Richtung dieses Thema wahrnehmen. Ich meine, wir sind Pastoren geworden, weil wir Gemeinde lieben, weil wir es viel Gutes daran finden, uns auch bewusst sind, dass es an manchen Stellen Macken hat. Mhm. Und tatsächlich habe ich auch immer wieder Freunde, die sagen, ich glaube, für mich steht da nichts in Frage, aber Gemeinde ist an manchen Stellen so unangenehm gewesen, dass ich um meinen Glauben noch zu retten an manchen Stellen, lieber meinen Glauben alleine lebe, bevor ich mit diesen Menschen, die mir das da madig machen. Vielleicht um mal eine positive Lanze zu brechen. Was ist denn für dich, was würde dir denn fehlen, wenn du Glauben jetzt so ganz alleine, ich sag mal, auf einer Insel nur mit dir und Gott leben würde? Ich meine, du hast doch deinen Gott. Wäre da das Problem?
Also es gibt Ebenen dabei, die mir also, weil ich Marco bin und weil Gott mich so verdrahtet hat oder ich so geprägt worden bin oder sowas, weil die mir sowieso an sich nahe liegen. Also zum Beispiel, ich mag Menschen, ich mag auch zusammen sein mit Menschen. Ich hasse Einsamkeit, ich hasse allein sein. Das halte ich nur für eine bestimmte Zeit aus, dann drehe ich am Rad. Von daher, und ich glaube tatsächlich, dass das etwas ist, was uns als Gesellschaft mehr und mehr beschäftigen wird. Also ich sag mal, noch haben wir es nicht, aber in England gibt es das Ministerium für Einsamkeit und ich würde einiges darauf...
Schon vor Corona
übrigens. Ja, schon vor Corona. Und ich würde einiges darauf verwetten, dass das in Zukunft auch etwas ist, was sagen wir, in einer Institution hier in Deutschland auch uns beschäftigen wird. Aber du hast eine Statistik mitgenommen oder mir hilft das immer ein bisschen plastisch auch, das vor Augen zu haben, zu verstehen, was subjektiv so das Empfinden von Leuten.
Ob du da einfach nur anders bist quasi, ja.
Genau, ob wie das ist. Und mal zusammengefasst, Einsamkeit ist ein, oder alleine sein und Einsamkeit, das geht ja oft, das ist nicht das Gleiche, aber das ist etwas, was oft das eine mit dem anderen auch zu tun hat. Und ich fand nochmal interessant zu sehen, auf der rechten Seite rechts unten fünf Top-Gründe für das Gefühl der Einsamkeit. Und ihr könnt euch das gleich alles durchlesen. Da gibt es so aktuelle Lebensumstände, spontane Stimmung, dass man sich spontan einfach so alleine fühlt.
Und
so.
Fühlt sich gerade nicht am Abend nach.
Genau, ganz genau. Und dann kommen erstmal die dicken Argumente, Top-Gründe für das Gefühl, einsam zu sein. Und interessant fand ich, 17% unten, das ist das erste Argument, das nicht mit mir zu tun hat. Mhm. Alle anderen sind eher Dinge, wo ich oder wo die Leute geantwortet haben, dass sie die Fragen von Einsamkeit eher bei sich selber sehen. Mhm. Und dann bei den anderen 17%. Und das ist etwas, ich sag mal erstmal, das sind gar keine christlich-geistlichen, biblischen Jesus-Argumente, sondern das ist schlicht die Frage von, wie ist man miteinander unterwegs? Und das andere ist schlicht, dass die Bibel an dieser Stelle deutlich macht, oder das ist Gottes Konzeption von Menschen und Leute, die Jesus nachfolgen, dass er diese Leute zusammengesehen hat und dass die Vorstellung von Christsein tatsächlich ist. Also ich glaube, da kann man ganz schlecht drumherum diskutieren, dass das einfach ich mit jemand anders, dieses Füreinander, Miteinander, so. Ja.
Ja, ich fand es ganz spannend zu sehen. Ich meine, die in Großbritannien haben das ja nicht ohne Grund gemacht oder aus Nettigkeit zum Volk, dass sie dieses Ministerium gegründet haben, sondern weil sie gemerkt haben, dass es psychologische, dadurch körperliche und dann auch wirtschaftliche Faktoren sind oder Dinge sind, die einfach kaputt gehen, wenn die Menschen zu einsam sind. Mhm. Und das ist ja irgendwie eine verrückte Zeit ist, in der man besser vernetzt ist denn je, es einfacher ist denn je, mit Leuten zu reden. Mhm. Aber auf der anderen Seite das Einsamkeitsgefühl nie größer war. Mhm. Und dann diese ganzen Gründe etwas sind, an denen man ja eigentlich selbst etwas ändern könnte, aber irgendwie das nicht das Gefühl hat, dass man es kann. Mhm. Und ich glaube, das spiegelt ganz gut wider, warum für mich Glauben alleine leben eben auch ein Punkt ist, der meinem Glauben auch nicht gut tut. Nicht nur mir persönlich, sondern auch meinem Glauben, weil es etwas ist, wo. Und das sagt tatsächlich auch die Bibel immer wieder. Sie benutzt so ein Bild von sich aneinander schleifen, also schärfer machen an diesem Punkt. Und ich glaube, das ist etwas, was man auch in Corona gesehen hat, was verloren gegangen ist. Dieses die Fähigkeit haben, miteinander unterwegs zu sein, auch in Dingen, wo man nicht selber Meinung ist, wo man sich herausfordert, weiterbringt gegenseitig, in einer Weise, die aber nicht nur ist, wir haben Spaß zusammen. Mhm. Und ich glaube, das würde mir tatsächlich beim Glauben alleine auch fehlen, dass es eine Sache ist, wo ich sag mal, ich weiß nicht, ob du das kennst, Leute, die alleine sind, werden schnell kauzig, weil du hast nur deine eigene Meinung, also allein nicht verheiratet oder Single oder so, aber einfach, wenn niemand da ist, du hast nur deine eigene Meinung, niemand sagt dir Stopp. Und wenigstens ich kann mal von mir sagen, wenn ich nicht meine Frau hätte oder Freunde, die an manchen Stellen sagen würden, das ist falsch. Ich würde mir sagen, das ist okay so. Mhm. Und ich glaube, das ist auch eine Sache. Allein glauben, ich sag mal ganz, ganz platt, es würde sehr viel Verantwortung auf meinen Schultern lassen, die ich nicht tragen könnte. Mhm. Und wo ich andere Leute für brauche, die mir dabei sind, die mich so gut kennen. Mhm. Und ich glaube, das ist die Herausforderung, die heute ist, sich so tief zu kennen und das auch zuzulassen. Aber dass das etwas ist, ohne den Glaube, genauso wie alle anderen Themen in meinem Leben, ich nicht weiterkommen würde. Mhm. Und ich glaube, deswegen ich gut verstehen kann, warum Gott sagt, dass Gemeinde zum Beispiel ihm so wichtig ist, auch wenn es was kostet. Ich habe von ein paar Wochen, ich folge einem Atheisten bei YouTube.
Okay.
Ich finde, er kann ganz gut, er formuliert fair und er kommt aus dem christlichen Background. Ich glaube, ich hatte das in der ersten Folge schon mal erzählt.
Okay.
Und deswegen ist es jemand, der christlich aufgewachsen ist und sich dann im Studium gegen das Ganze entschieden hat.
Okay.
Das finde ich spannend. Und er hat letztens ein Video gemacht an seine atheistischen Leute, in dem er gesagt hat, wie könnt ihr Christen vom Glauben wegbringen? Er hat ihnen gesagt, bringt sie nicht weg, indem ihr ihnen Argumente gebt. Weil am Schluss werden Leute sagen, ja, kann alles nicht stimmen, aber ich glaube trotzdem. Mhm. Er hat gesagt, nehmt ihnen die christliche Gemeinschaft weg. Ihr sie aus christlicher Gemeinschaft rausgeht, er hat es andersrum formuliert, er hat gesagt, christliche Gemeinschaft ist das, was Leute im Glauben hält, weil sie haben dort Erfahrungen, geistliche Erfahrungen, sie stützen sich, ermutigen sich. Und er sagt, wenn das weg ist und die Leute mal ganz alleine sind, das ist der Punkt, wo sie dann ihren Glauben in Frage stellen.
Okay.
Und für ihn ist das natürlich das Positive. Also isolier die Leute, damit sie endlich frei denken können. Mhm. Auf der anderen Seite denke ich, welche Gruppe funktioniert denn so, dass Leute ganz alleine gelassen werden und dadurch die Wahrheit? Also selbst die Wissenschaft und alle, niemand ist darauf geeicht, als einzelne Person in irgendeinem Feld weiterzukommen. Mhm. Deswegen ergibt das für mich Sinn zu sagen, vieles am Glauben und auch an Fortschritt im Glauben fehlt, wenn ich nicht mit anderen unterwegs bin.
Ja. Und ich meine, das ist das andere. Wenn man das so anguckt, wie vor welchen Herausforderungen wir da stehen und wie das so nicht alleine sein, trotzdem Corona, jetzt mal um diese Extremsituation zu nehmen, dann war dann schon irgendwann auch die Frage, ist dann online die Lösung für alles? Also ich meine, wir machen jetzt hier ein Format, ich weiß nicht, ob du dir das hättest vorstellen können vor 5 Jahren, dass das etwas ist, wo wir beide uns zusammensetzen und dann gemeinsam das angucken oder das machen, dass Leute da mit uns unterwegs sind. Ja. Aber wie ist das dann mit online und Gemeinschaft und zusammen und Gemeinde und so? Wie würdest du das einschätzen?
Ja, ich kann noch mal, ich meine, ich mag Statistiken, weil sie uns da einfach helfen. Weil ich habe ein Gefühl, aber ich weiß nie, ob das Gefühl so wirklich beschreibt. Und was ich spannend fand zu sehen, noch mal dieselbe Umfrage. Am Schluss 50% der Personen sagen, dass sie noch in Person im Gottesdienst sind.
Von denen, vorher. Die vorher in den Gottesdienst gehören? Genau. Die Hälfte? Mhm. Okay.
Also, krass. Die Frage war heute, wie bist du hauptsächlich bei Gemeinde dabei? Und 54% sagen noch in Person. Das muss man überlegen.
Okay.
54%
das
der
heißt,
Leute.
Das heißt, 46% der Leute kommen nicht mehr.
Sagen entweder eine Kombination aus beiden, das sind 26%, aber ein Fünftel sagen nur noch online. Okay. Jeder Fünfte, ich hoffe, dass ich hier gerade meine Mathe-Künste nicht völlig verlassen, aber jeder Fünfte sagt, ich bin nur noch online dabei. Und ich kann diesen Reiz ein Stück nachvollziehen, weil online sich anfühlt wie das Beste aus beiden Welten. Ich bin mit Leuten verbunden, ich habe eine Gemeinschaft, ich kann ja reden, wir können zoomen, was auch immer. Und auf der anderen Seite die Bequemlichkeit und die Möglichkeit, so flexibel für mich selbst zu sein. Also irgendwie beides zusammenzubringen, das Beste aus der Gruppendynamik quasi rauszukriegen, ohne die Nachteile, die ich dann mit dem, okay, ich klicke jetzt und dann kann ich wieder woanders sein. Mhm. Und ich kann verstehen, dass an dieser Stelle eine gewisse ein gewisses Interesse geweckt ist, gerade bei den Jüngeren, denen online an vielen Stellen so leicht fällt. Mhm. Und ich weiß nicht, wir haben da ja auch als Gemeinde viel drüber nachgedacht. Ich meine, wir streamen schon eine ganze Zeit unsere Gottesdienste.
Ja.
Wir haben auch mit Leuten
in der Gemeinde. Wir haben das auch schon vor Corona gemacht. Also das war nichts Neues für uns dann.
Genau, und vielleicht kannst du dir mal erzählen, was war der Punkt, wo du entschieden hast, Streaming ist was? Und was war der Grund dazu?
Also der Ausgangspunkt ist gewesen, dass wir angefangen haben, den Gottesdienst an mehr als einem Ort zu übertragen. Und wir haben einen neuen Standort angefangen. Das ist jetzt über 10 Jahre her. Und wir haben damals gewusst, wir haben nicht das Geld für einen zweiten Pastor. Deshalb haben wir nach irgendeiner anderen Möglichkeit gesucht, dorthin unsere Predigten zu übertragen. Das war der Ausgangspunkt. Und dann haben wir, ich weiß noch, am Anfang habe ich am Samstagabend in der Gemeinde gestanden und habe die Predigt eingepredigt für dass
weil
die
Livestreaming noch nicht so
geklappt. Nee, weil Livestreaming nicht ging und dann auf dem Stick und dann mit in den anderen
richtig Stadt, analog gestreamt.
Ganz genau. weil wir wollten, dass wir parallel dann das Ganze miteinander haben. Dann ging das relativ schnell, war dann Internet eine Alternative. Und von daher, also das war der Ausgangspunkt und ich, also ganz ehrlich, das hat schon insgesamt das Ganze, wenn man die Entwicklung guckt, hat einiges verändert. Auch in der Dynamik so, wie Gemeinde sich bewegt hat, wie was Leute können in der Woche und das, wenn wir darüber diskutieren, welche Auswirkungen online hat, ist das natürlich eine positive Auswirkung, dass Leute, die zum Beispiel beruflich unterwegs sind, die krank sind, die irgendwie nicht können, weil es gerade eine schwierige Lebenssituation ist oder so, dass sie dann die trotzdem die Chance haben, dran zu bleiben und einen Eindruck zu kriegen von dem, was sonst regulär passiert. Aber ich finde das eben, also du hast das eben angesprochen mit diesem Miteinander und auch in einem hohen Maß verbindlich sein. Ich sag das mal so. Leute haben mir gesagt, in der Corona-Zeit, sie haben angefangen, als es nicht anders ging, haben sie die ersten Gottesdienste haben sie mitgeguckt. Aber dann, manche haben das dann auch ganz weitergeguckt, also überhaupt keine Frage. Aber von manchen habe ich auch gehört, dass sie irgendwann dann gedacht haben, ach nee, das ist das dann doch nicht richtig. Und haben dann aufgehört, den Gemeinden, die haben gar keinen Gottesdienst mehr geguckt. Dass das schon, also was mir deutlich geworden ist, ist, dass online ein Hilfsmittel ist, aber dass es keine Lösung für alles ist. Das ist für mich schon ziemlich deutlich geworden. Also für mich ist eines der entscheidenden Punkte die Frage der Verbindlichkeit. Also der Verbindlichkeit in der Beziehung. Und das geht auch, wenn man das online, also ich sag mal, ich weiß, dass du dich mit deinem Freund in Österreich ihr seid ja auf eure Art dann auch online miteinander und verbindlich. Geht.
Aber ist auch, also das muss von beiden mit sehr viel Einsatz verbunden sein.
Ja, genau.
Das merke ich immer wieder.
Ja.
Also gerade wenn es stressig ist oder so, das ist halt, da musst du dich dran erinnern und zu disziplinieren.
Ja.
Und das ist auf jeden Fall deutlich schwieriger, ja.
Ja.
Ich dachte eben auch nochmal, was, wenn du uns zuschaust und in unserer Gemeinde bist, weißt du das wahrscheinlich, weil es Marco letzte Woche angesagt hat, aber wir machen jetzt während der Adventszeit, dass wir zusammen jeden Tag ein Kapitel in der Bibel lesen. Das finde ich zum Beispiel auch eine schöne Sache an Technik, dass du viel enger miteinander unterwegs sein kannst an Punkten, die sonst nicht möglich wären. Also ja, morgens um 7 Uhr. Ich hatte das mal in Amerika, ich habe ein Praktikum gemacht für einen Monat, die haben sich wirklich um 6:45 morgens eine Männergruppe getroffen, bevor sie zur Arbeit gefahren sind, haben zusammen ihren Kaffee getrunken, gefrühstückt, Andacht gemacht und sind losgefahren. Das waren aber die harten Leute in der Gemeinde. Also das war auch nur so 8, 9, 10 Leute groß, mehr, ich glaube 4000 Mann Gemeinde. Also, aber dass man so zum Beispiel verbunden sein kann, auch als Gemeinde, das finde ich schön. Aber ja, tatsächlich, ich habe ein Buch über virtuelle Realität, gilt so als das nächste Kapitel. Wir haben jetzt Internet, aber virtuelle Realität wird das nochmal, diese Frage auch in eine ganz andere Dimension, weil du plötzlich dieses ist ja nicht richtig nochmal viel, viel näher dran hast an der Realität. Aber ich fand es spannend, es gibt dann jetzt schon Forschungen dazu und es wurde an Kindern getestet, ob sie diese Realität, weil Erwachsene die können das ja irgendwie, die haben das mitgekriegt, können das verstehen. Kinder, die haben da nicht so einen Filter. Und bei ihnen wurde geguckt, ob sie virtuelle Realität von der richtigen Realität unterscheiden können. Und es war tatsächlich so, dass sie virtuelle Realität, egal wie echt sie war, immer als echte als falsche Realität. Sie wussten, es gibt was Echtes.
Ja.
Und das ist dasselbe wie das andere Beispiel war E-Books und Bücher. Dass davon ausgegangen wurde, wer kauft sich denn noch ein E-Book, also ein richtiges Paperback, wenn du ein E-Book hast? Ich meine, im Urlaub ist es nett, du kannst am Pool liegen, hast so ein kleines Ding.
Ja.
Wenn du Ryanair fliegst, musst du, niemand soll Ryanair fliegen. meine Leute im Viertel, das habt ihr nicht gehört. Wenn du mit dem Zug fährst, dann hast du nicht so viel im Gepäck, musst nicht so viel schleppen. Knapp dran vorbei. Aber das sind so Dinge. Das Witzige ist, dass sich nie das Buch abgesetzt hat. Und ich glaube, es ist, und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich ein Buch mag, wenn ich einen Autor mag oder es ist ein Buch, das ich oft benutze oder so, ich kann das nicht, ich kaufe das nicht als E-Book. Mhm. Sondern je mehr mir etwas wert ist, desto mehr merke ich, ist mir die richtige Realität mit dieser Person oder mit diesem Buch wichtig. Und ich glaube, man irgendwie innerlich spürt mit den, also wenn ich sagen würde, meinen echten Freund oder meinen besten Freund will ich nicht in echt sehen, sondern nur online.
Das ist komisch.
Würde man irgendwie merken, dass das passt, da passt was nicht.
Ja, das stimmt.
Nicht, dass ich den, dass ich nicht trotzdem Spaß haben kann, aber dass das aktiv nicht zu wollen oder den Drang nicht zu haben, sich zu sehen, das glaube ich, ist uns irgendwie intrinsisch noch drin, dass da die Realität doch anders ist, online oder vor Ort.
Und trotzdem, ich muss nochmal zurückdenken an eine Untersuchung, die ich vor, weiß nicht, 8 Wochen oder so gesehen habe. Da war es so, dass die Leute gefragt wurden, auf welcher Ebene sie ihre Freunde haben. Mhm. Und dass gerade bei den Leuten unter 25 ein Viertel der Leute gesagt haben, ich habe meine Freunde bis jetzt nur, also
Noch nie gesehen.
Nur alle virtuell. Die hatten auch reale Freunde, aber ein Großteil ihrer Freunde waren schlicht Beziehungen, die sie nur virtuell hatten.
Ja.
Ich würde auch sagen, für mich, wenn ich auf Beziehung Wert lege, lege ich auch auf Anwesenheit, auf so körperlich direkt miteinander anwesend lege ich Wert. Aber ich frage mich auch, inwieweit es gerade da eine Umprägung gibt oder inwieweit es da Veränderungen gibt. Ja, ich finde das spannend. Also es ist, ich gehe da ganz mit dir, aber umso, ich würde sagen, ich weiß nicht, ob du das anders siehst, aber ich würde sagen, bei diesen Fragen gibt es einige Dinge, wo ich heute nicht sagen würde, ich hab die Antwort. Oder ich wüsste, was die nächsten Schritte sind oder wie sich das auswirkt oder wo wir in 10 Jahren landen. Ich finde, das ist etwas, was, wo ich bei manchen Dingen davor stehe und denke, wow, das wird krasse Veränderungen nach sich ziehen. Und wo wir dann landen und vor welchen Herausforderungen wir da stehen, bei vielen Sachen weiß ich das nicht.
Für mich gibt's dann, und da kannst du mal sagen, was du da dazu denkst, für mich gibt's aber, glaube ich, da die Frage, also das eine ist, was sich verändern wird. Ich glaube, da wird immer sich das durchsetzen, was am entspanntesten für den Menschen ist, was die meiste Bequemlichkeit, also so war es bis jetzt immer, die Technologie, die am meisten Komfort und Bequemlichkeit fördert, die schafft's. Ich meine, wir haben alle unsere Daten an Facebook gegeben, bevor es irgendwas mit Datenschutz gab, bevor irgendjemand gedacht hat. Ja. Alle dachten, cool, ich kann mit Leuten schreiben.
Ja,
und
genau.
Wir haben alles rausgehauen.
Ja.
Und jetzt nachher denken wir, war das so schlau? Sollten wir das geben? Aber die andere Frage ist ja, und da kannst du mal sagen, was du denkst, auch aus Glaubenssicht, was würdest du denn als gut empfinden? Also bis zu welcher gibt es für dich irgendwie eine Grenze, wo du sagst, bis dahin ist online hilfreich? Weil du hast ja gesagt, viele so praktische sich verabreden, aneinander dranbleiben, wenn man mal unterwegs ist. Es gibt viel Gutes, aber gibt es irgendeinen Punkt, wo du sagst, ab diesem wird es problematisch?
Ich glaube, oder ich denke wenigstens viel darüber nach, über diese Frage von Verbindlichkeit. In dem Moment, wo die Beziehung beliebig wird oder ich als das einfach nur anonym ist oder ist so leicht weg, dann ist wegzuklicken oder, also ich glaube, Beziehung braucht diesen Moment, dass ich auch Schwierigkeiten miteinander aushalte. Beziehung braucht es auch, ja, ich bin mit Leuten zusammen, da gibt's manchmal ein Missverständnis oder da sind Sachen, die schwierig sind, aber ich finde, wenn das nicht mehr möglich, also wenn das bedeutet, und ich glaube, unsere Gesellschaft neigt dazu, wenn mir was nicht passt, dann gehe ich halt woanders hin. Wenn mir die Leute nicht offen genug sind, wenn die sich nicht genug um mich kümmern oder wenn das Angebot nicht fancy genug ist, dann suche ich mir was anderes. Und so kann man dann von Beziehung zu Beziehung zu Beziehung gehen. Das ist für mich nicht so, wie sich Gott menschliche Beziehungen, das ist manchmal der schwierigere Weg und manchmal auch, ja, ich würde mir die eine oder andere Beziehung auch anders wünschen und ich finde manche Beziehungen schwierig auszuhalten und so. Aber es ist, wie du vorhin gesagt hast, wenn das hilft mir, mich zu verändern oder auch flexibel zu bleiben, abgesehen davon, dass ich glaube, dass Gott das möchte.
Hm. Ja. Ich habe gerade überlegt, ich mag es immer, irgendwas Konkretes zu haben. Und ich habe in einem Buch über dieses virtuelle Realität einen Satz gelesen, der mir geholfen hat, wo er gesagt hat, wenn Technologie zur Ausrede wird, Leute praktisch nicht zu lieben und nicht zu treffen, die ich eigentlich lieben und treffen könnte, dann ist es zum Problem geworden.
Das muss man, glaube ich, nochmal sagen.
Wenn Technologie zur Ausrede wird, Leute praktisch nicht zu lieben und zu treffen, die ich eigentlich lieben und treffen könnte, also in Person, dann ist es zum Problem geworden.
Ja, das würde ich
auch. Und ich kann dem eigentlich ziemlich gut zustimmen. Also, dass man sagt, online und digital, auch im Glauben, sind super Hilfsmittel, Probleme zu überbrücken, die anders nicht zu lösen sind. Genau, Krankheit. Ich sag mal, wir machen zum Beispiel Streams auch viel, weil wir wissen, und das können wir voll verstehen, dass es für Leute, die mit dem Glauben nicht so viel zu tun haben, komisch ist, sich in eine Gemeinde zu setzen, wo sie für eine Stunde nicht mehr rauskommen und nachher noch mindestens zwei Leuten lächelnd hallo und nee, ich möchte jetzt los sagen müssen. Verstehe ich voll.
Naja, sie kommen schon raus, wenn sie wollen.
Also, und es gibt viele Leute, die wollen das auch und ich glaube, das ist das Bessere, aber ich kann verstehen, dass erstmal das ein gewisses Faktor ist, ja, was ja, ist das da? Und dass wir online viel uns Mühe geben, das online zu haben, dass Leute es einfach als Schaufenster benutzen können. Das finde ich gut. Aber dass tatsächlich, ich glaube, gerade für Leute, die im Glauben unterwegs sind, wenn es, und da finde ich es ganz gute Frage auch an das eigene Herz, wozu mache ich das? Um die Beziehung zu fördern, um den anderen zu fördern? Oder eben, um gewisse Dinge aus dem Weg zu gehen, die mir gerade nicht so lieb sind? Und da fand ich diesen Satz ganz gut, dieses zu überlegen, ist Technologie an irgendeinem Punkt zur Ausrede geworden, etwas zu tun, was ich eigentlich tun könnte, aber wo ich gerade keine Lust drauf habe. Und umgekehrt ist es dann toll, wenn ich sage, ich suche nach Wegen, wenn es praktisch nicht möglich ist, online. Wir haben zum Beispiel jetzt jemanden bei uns im Hauskreis, sie kann das Haus nicht verlassen. Ja. Und sie sagt, mir fehlt aber diese Gemeinschaft. Ich kann nicht mehr als dieses Online, aber das Online ist dafür für mich schon das Nonplusultra. Ja. Und dann ist das Beste, was ich habe. Jetzt überlege ich aber gerade, jetzt kann man das natürlich theoretisch weiterspielen. Wenn man sagt, pass mal auf, ich habe keine Gemeinde in meiner Umgebung. Ich habe alles abgeklappert. Ich habe einen Freund, der hat das gesagt.
Okay.
Er in seiner Stadt, wo er gerade wohnt, da kommt er auch nicht weg, weil er gerade sich verlobt hat und die sind kurz vorm Heiraten. Also gerade kommt er da nicht weg und er sagt, ich habe alle Gemeinden ausprobiert. Manche Gemeinden sind echt komisch von dem, was sie glauben. Und andere Gemeinden sind einfach so gar nicht meins. Und deswegen sagt er, lieber online, lieber gute Predigten hören als so eine Quarkpredigt, lieber guten Lobpreis hören, anstatt irgendeinen Typen mit seiner Gitarre. ich bin jetzt mal ganz schwarz-weiß. Ja,
genau.
Das hat er jetzt nicht gesagt, aber das lege ich ihm jetzt in den Mund des Gedankens wegen.
Ja.
Was würdest du da sagen? Also zu sagen, ich will ja meinem Glauben das Beste geben. Warum sollte ich denn mit etwas weniger Guten vor Ort?
Oh, das bringt mich auf einen guten Gedanken, weil ich glaube, dass es ein Trugschluss ist, wenn ich von der Perspektive nur denke, was bringt mir das? Also ich glaube, dass ich in meinem Glauben mich dann entwickle, wenn ich das von der anderen Seite anfange anzugehen, nämlich was kann ich bringen? Oder ich sag's mal andersrum. Ich bin derjenige, der von zum Beispiel einer Predigt am meisten profitiert. Ich schätze das nachher, wenn meine Gemeinde mich fragt, du Marco, aber hier, schau mal da, wie hast du das gemeint und wie ist das zu verstehen und so. Und dass ich herausgefordert werde, mich damit auseinanderzusetzen. Wir beide sind ja bei unserem Dönerabend, das ist der, so nennen wir den Abend für junge Leiter und so. Eine Einheit geht darum, dass mein Glauben in vier Phasen besteht. Am Anfang ist es ganz viel, dass ich in meinem Glauben Input bekomme. Und wenn sich das nicht dreht, nachher zu einer hohen Eigenständigkeit. Deshalb, ja, du wirst dich mit deinem Freund gut auseinandergesetzt haben, aber ich würde ihn auf jeden Fall fragen, gibt es keine Gemeinde, in der du dich einbringen kannst, selbst wenn du mal eine mäßige Predigt hörst oder auch einen mäßigen Lobpreis, aber das ist im Grunde genommen an sich nichts Entscheidendes.
Ich habe gerade überlegt, achso, sorry, ich wollte dazu sagen.
Oder die meisten Gemeinden sind angefangen, indem sie 3, 4, 5, 6, 7 Leute sich im Wohnzimmer getroffen haben und sind dann angefangen. Und Gemeinde bedeutet ja nicht immer, dass du ein Gebäude haben musst und weißt du, so riesig so. Sondern Gemeinde ist da, wo ein paar Leute zusammenkommen und ehrlich ihr Christsein leben und sich gegenseitig unterstützen und so. Go for it. Also dann ist es so, dass ich denke, ja, dann fang an, selber aktiv zu werden.
Und ich dachte gerade, was Katrin geschrieben hat, ich kann mir das trotzdem eine andere Predigt anhören, wenn die Gemeinde vor Ort mir in der Hinsicht nicht ausreicht. Aber ich habe erlebt, dass Gott auch durch schlechte Predigten redet. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Zusammenfassung. Also auf der einen Seite genau, es geht nicht nur um die Qualität, aber auf der anderen Seite auch zu sagen, das ist ja wieder das Coole. Das Internet kann an dieser Stelle Problemen helfen oder bei Sachen, die nicht, wo ich nicht mit zufrieden bin oder wo ich mir mehr wünschen würde, auch in der Musik. Es gibt nicht jeder hat denselben Musikstil. Aber dass man dann trotzdem sich oft in dieser Hinsicht seinem Glauben weiter praktisch zusammen sein kann.
Auf jeden Fall.
Das ist für mich auch ein Vorteil von, das ist, glaube ich, auch bereichernd nachher für eine Gemeinde. Also wenn jemand sagt, hey, ich habe, wenn er Zeit hat, zu der Predigt noch eine zusätzliche zu hören und dann in den Hauskreis kommt und sagt, ich habe zu diesem Text auch noch den Aspekt und so.
Klar. Trotzdem glaube ich, der Kern der Geschichte ist, ehrlich miteinander, verbindlich unterwegs sein. Ich glaube, also meine These wäre, da geht es gar nicht so sehr um die, sagen wir, dass es eine bestimmte Gottesdienstform gibt, dass es eine bestimmte Art von Musik gibt oder sonst was. Das ist im Kern, oder sagen wir, meine Bibel sagt das nicht. Also das kann auch
Das sind dann i-Tüpfelchen oder irgendwie sowas, die dann persönlich noch eine Präferenz da
oben und wo ich auch denke, wenn du durch die Kirchengeschichte guckst, wie oft sich da was verändert hat. Manche Leute haben sich im Wald getroffen und die haben einfach nur a cappella miteinander gesungen und haben einen Text aus der Bibel vorgelesen. Die haben sich gegenseitig ermutigt, miteinander gebetet. Das war's. Die haben sich unterstützt, wenn einer Not hatte, der was brauchte, dann haben sie sich gegenseitig geholfen und so weiter und so weiter. Ich glaube schon, dass die große Gefahr ist, um nochmal zur Online-Sache zurückzukommen, dass wir bei bestimmten Gemeinden, gerade bei den großen Gemeinden, dass wir ein Muster im Kopf haben, wo wir denken, so sieht Gemeinde aus. Und wenn es dieses Muster nicht trifft, dann denken wir irgendwie, diese Gemeinde ist defizitär. So intellektuell muss die Predigt sein oder so angenehm muss der Raum temperiert sein oder was auch immer. Und da ist schon für mich die Frage, ja, ist das wirklich so? Oder was lese ich in der Bibel? Da lese ich in der Apostelgeschichte, die haben sich am Fluss getroffen. Und dann sind da ein paar Leute gewesen. Oft sind die ersten Gemeinden nur, da stehen keine Zahlen, aber ich schätze mal so 10, 15, 20 Leute gewesen. Mhm. Ja, und Gott hat das gebraucht und daraus ist Gutes entstanden. Und ich würde Leuten Mut machen, Teil von so Gemeinde zu sein.
Vielleicht als Schlussplädoyer, ich gucke gerade auf die Uhr und wir kommen langsam an die Zeit. Ich schaue gerade in meiner Freizeit nebenbei oder wenn Leo, mein Sohn, nachts schreit und nicht aufhört, nebenbei Friends wieder durch die Serie. Ist ein bisschen älter, aber ich mag irgendwie die alten Serien lieber als irgendwas Neues. Und was ich immer wieder spannend finde, es geht ja um 6 Freunde, also Jennifer Aniston und die ganzen Kollegen da, die alles andere als perfekt sind. Mhm. Aber eins, was sie verbindet, ist, sie sitzen jeden Abend auf ihrer Couch zusammen oder trinken jeden Nachmittag den Kaffee im selben Ding. Mhm. Und sie lernen sich so gut kennen, dass am Schluss sie, obwohl die Leute super komisch sind an sich und super, sie hätten am Anfang nie was miteinander gemacht, sind eigentlich durch Zufall zusammengekommen. Ja. Am Schluss siehst du immer wieder, wie sie die Chance haben, die Gruppe zu verlassen und es nicht machen wollen. Mhm. Weil sie sagen, das ist meine Familie, das sind meine Leute. Mhm. Und ich glaube, online kann sowas helfen, aber am Schluss nimmt es mir die Entscheidung nicht ab oder an manchen Stellen stellt es mich immer neu vor die Herausforderung, gerade auch durch Corona, will ich das? Oder will ich einen Dienstleister beim Glauben, wo ich mir Sachen hole von anderen, aber wo ich eben nicht diese Familie suche? Ich glaube, das ist für mich diese Frage bei Online, bei alleine Glauben leben, die sich nicht umgehen lässt. Und wo es, glaube ich, tatsächlich von Gott, von der Bibel her eine Antwort gibt, nämlich dass er sagt, ich möchte diese Familie. Und die ist unperfekt an manchen Stellen, die hat vielleicht auch verletzt an manchen Stellen. Ich weiß nicht, was da euer Hintergrund ist. Das ist manchmal auch nicht leicht, das wieder zu wollen an dem Punkt.
Ja.
Aber ich glaube, das ist wenigstens mein, auch wenn ich die Bibel lese, wo ich denke, wie cool wäre das, wenn man eine Gemeinde hätte, wo man sich wirklich komplett kennt und offen sein kann miteinander, füreinander da ist. Dann ist, wie du sagst, mir egal, was die Musik ist, mir egal, wie perfekt die Predigt ist, weil es ist meine Familie, die das macht. Wie könnte ich das A schlecht finden und B, wie könnte ich dann nicht sagen, hey, ich will helfen mit dem, was ich kann. Und wir sind da zusammen unterwegs. Und ich glaube, das ist etwas, was in Zukunft, was anfängt, immer mehr zu bröckeln. Und was, glaube ich, in Zukunft etwas ist, wenn das weggeht, dann wird Gemeinde nicht mehr, dann, ich glaube, das wird wirklich den Kern verlieren.
Ja.
Und dann wird es nicht darum gehen, virtuelle Realität, was auch immer, sondern mit den Möglichkeiten, die wir haben, setzen wir uns dafür ein. Oder ist eben, nehmen wir die Online-Route in eine andere Richtung. Und da ist, glaube ich, die Frage, was machen wir an diesem Punkt?
Ja. Gutes Schlusswort. Lass mich noch kurz an nächstes Mal erinnern. Also, 13.12. Dienstag.
Das wird spannend.
Ja, 19 Uhr. Auch unser erstes Experiment, jemanden als Gast dazu zu haben. Aber es lohnt sich wirklich. Das wird ein sehr spannender Podcast zu der Frage, wie ist das mit Zeugen Jehovas und was hat Tobias da beschäftigt und wie kann er uns auch einen Eindruck geben? Ich glaube, wir werden sehr profitieren von diesem Moment.
Ja.
Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.